Also herzlich willkommen, Entschuldigung, die kleine Unterbrechung, hin und wieder muss man sich der technischen Wirklichkeit stellen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich organisiere diese Reihen für Sie. Und wir haben, glaube ich, heute den fünften Vortrag oder sowas etwa, fünften, sechsten, so langsam Richtung Halbzeit. Und wir haben einen Stammgast da. Diejenigen von Ihnen, die diesen Vortragsreihen schon länger folgen, werden Herrn Dr. Röhrle kennen. Erich Röhrle kommt aus Stuttgart zu uns, hat ein bewegtes Berufsleben hinter sich, hat bei der Post, bei der Caritas gearbeitet und ist ein, wie soll man das sagen, spätberufener Student gewesen. Er hat nämlich sein Studium, da das ihm als junger Mensch nicht vergönnt war zu studieren, nach seinem Berufsleben begonnen und hat am ersten Tag seines Ruhestands sich eingeschrieben an der Universität Stuttgart und hat angefangen, Philosophie und Kunstgeschichte zu studieren. Seine Professoren haben wahrscheinlich ein kleines Problem mit ihm gehabt. Er wusste nämlich bereits vor dem Studium mehr als manche am Ende des Studiums. Aber das ist dann vielleicht auch ganz befruchtend für den Rest der Mannschaft gewesen und für die etwas jüngeren Studenten. Wir haben uns übrigens so kennengelernt, dass er mal in einem Seminar saß, das ich gab. Und in Cottbus zusammen sind wir da hingefahren und haben uns so kennengelernt. Und das war schon ziemlich beeindruckend, wenn Sie Seite an Seite mit ihm einen Hörsaal betreten, glaubt Ihnen keiner, dass Sie irgendwas zu melden haben. Und das ist ja klar, da ist klar, wer der Professor ist und wer nicht. Das war immer ganz hübsch. Ja, Herr Röhrle hat hier schon, ich weiß nicht, bestimmt ein Dutzend Vorträge gehalten über die letzten Jahre. Und diejenigen, die das mitbekommen, genossen haben, werden sich sicherlich schon freuen auf seinen Vortrag heute. Heute wird er nämlich wiederum eine Frage aufwerfen, wie an jedem Montagabend in dieser Reihe eine Frage aufgeworfen wird, nämlich die Frage, wie alles anfing. Und das wollen wir jetzt wissen. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Röhrle.
Dankeschön, Herr Friedrich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das stimmt, ich denke auch gerne an die Zeit zurück, wo wir nach Cottbus gefahren sind. Und da haben wir die Gepflogenheit gehabt, um das lange Sitzplatzsuchen in der Bahn zu vermeiden. Da sind wir mal gleich in Frankfurt in den Speisewagen eingestiegen. Das war so ein altes Gefährt, wo noch so Lämpchen an den Tischen waren. Und da ging es war eine ziemlich lange Strecke bis Leipzig, ganz angenehm über die Bühne. Und die Zeit war schneller verlaufen, als man es normalerweise in seiner Bahnfahrt das erlebt. Und wir haben dort natürlich nicht nur über Wind und Wetter und Land und Leute gesprochen, sondern wir haben das damals schon als philosophische Gespräche aufgefasst. Das heißt, das war eigentlich gar nicht zu vermeiden. Wir sind unweigerlich da reingetroffen oder reingetrudelt in einen philosophischen Sachverhalt. Das ist ein Tipp, wie man Philosophie anfangen kann. Philosophie ist keine Angelegenheit, die irgendwo vom Himmel runterfällt oder wo man unbedingt jetzt versucht, alles möglichst kompliziert auszudrücken, sondern Philosophie ist eigentlich keine so arg akademische Wissenschaft. Das ist sie erst geworden im Laufe der Jahrhunderte. Sie ist eigentlich eine Alltagsangelegenheit. Und ich werde im Laufe dieses Abends auch einige Beispiele aus meinem Leben Ihnen vortragen dürfen, wie das bei mir manchmal angefangen hat und auch manchmal noch anfängt. Nun, wie fängt Philosophie normalerweise an? Man kann darüber in Büchern nachlesen, was die Leute damals getrieben haben, im alten Milet oder noch weiter weg. Aber was ist heute? Wie fängt man heute mit der Philosophie an? Wie gesagt, Philosophie, das ist nicht etwas wie der Kölner Dom beispielsweise. Der Kölner Dom, der steht schon einige Jahrhunderte lang da, und die verschiedensten Interessengruppen beschäftigen sich mit dem Kölner Dom. Natürlich die Architekten, dann die Kunsthistoriker, dann die Baufachleute. Da ist ja immer was auszubessern dran. In Münster hier habe ich gerade gesehen, die wird auch darum rumgeschraubt. Dann die Touristenmanager, die Theologen, die Geistlichen, die dort Gottesdienste abhalten, die Kirchenmusiker, die Domschweizer, die Putzfrauen. Der Kölner Dom steht da und hat immer allein durch sein Dasein fordert er heraus, sich mit ihm zu beschäftigen, reinzugehen. Das ist bei der Philosophie etwas ganz anderes. Philosophie kann man nicht irgendwo an einem Gebäude festnageln, auch wenn da manchmal draußen steht, Seminar und so weiter. Philosophie passiert eigentlich nur an einer Stelle, nämlich in unseren Köpfen, sonst nirgends. Nun, das gilt natürlich für einige andere Wissenschaften auch, aber die Philosophie ist eine der grundlegenden Wissenschaften, Geisteswissenschaften, wo das, was Sache ist, im Kopf passiert und nicht irgendwo an einem Bauwerk oder an einem Musikstück oder sonst irgendwo. Ja, wie fängt nun die Philosophie eigentlich heute an, wenn man von den Büchern absieht einmal? Sie fängt genauso an heute, wie sie vor 2.500 Jahren angefangen hat. Und dieses Zeitmaß mit den 2.500 Jahren, das wird uns heute Abend noch einige Zeit oder einige Mal beschäftigen. Wenn man sich mit Physik beschäftigt, das habe ich auch schon gemacht, dann kauft man sich ein Physikbuch, die neueste Version, nicht die von Aristoteles von vor 2.500 Jahren, da wurde das erste Physikbuch geschrieben. Das ist nun, warum ist das so? Weil sich die Philosophie immer mit Fragen beschäftigt, die eigentlich immer da sind. Ich habe vor einiger Zeit, ist noch ganz arg lang her, ein Buch gelesen eines berühmten Autors, den kennen Sie sicher alle auch, es war der Stephen Hawking. Er hat einen Co-Autor gehabt und ich hoffe nur zugunsten vom Steffen, dass dein Co-Autor das verbrochen hat. Er sagt nämlich wörtlich, die Philosophie ist tot. Sie hat mit den neueren Entwicklungen in der Naturwissenschaft, vor allem in der Physik, nicht Schritt gehalten. Jetzt sind es die Naturwissenschaftler, die mit ihren Entdeckungen die Suche nach Erkenntnis voranbringen. Stephen Hawking und Leonard Mljotinow, wie heißt der gute Mann? Mljotinow, der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Nun, jeder hat so seine eigene Art, sich zu disqualifizieren. Immerhin gibt es bedeutende Wissenschaftler, zum Beispiel den Karl Friedrich von Weizsäcker, der sich nicht gescheut hat, in Hamburg einen Lehrstuhl für die so angeblich tote Philosophie zu übernehmen. Und der Harald Lesch, den kennen Sie vielleicht, wenn er im Fernsehen nachts zwischen 12 und 1 versucht, die Welt zu erklären. Der macht dasselbe in München. Und deswegen brauchen wir eigentlich keinen Grund haben, uns abzuhalten lassen, heute Abend das gleiche in Konstanz zu versuchen. Der geometrische Ort der Philosophie ist also, wie ich schon gesagt habe, nicht in den Labors und nicht hinter den Mikroskopen und nicht hinter den Teleskopen, sondern eigentlich hinter den Köpfen. Warum ist das eigentlich so? Wenn man etwas aus der Distanz die heutige Wissenschaft anguckt, gleichgültig, ob es die Physik oder die Chemie oder irgendeine andere Wissenschaft ist. Wenn die Wissenschaftler irgendwo nicht mehr weiter wissen, und da ist heute zu einiger Gelegenheit da, dann auf einmal entsinnen sie sich, darüber nachzudenken, an was das wohl liegen könnte. Und dann ist der Weg zur Philosophie eigentlich unvermeidbar. Dann wachen wir eines Tages auf und merkt, hoppla, ich habe mich gerade eben mit dem befasst, was eigentlich Gegenstand und Sache der Philosophie ist. Bei mir hat die Beschäftigung mit der Philosophie etwa vor einem, nicht vor 2.500 Jahren, aber immerhin vor einem halben Jahrhundert angefangen. Und ich habe mich damals mit einem Problem beschäftigt, das ich aus meinen privaten Physikstudien kennengelernt habe. Es hat mit der modernen Physik so viel zu tun und hat das Stichwort Komplementarität. Ich verschone Sie damit. Ich möchte nur das Ding als Beispiel bringen, dass sich das gleiche Wort, den gleichen Begriff und den gleichen Sachverhalt dann einige Zeit später in einem völlig anderen Wissensgebiet wiederentdeckt habe, nämlich in der Tiefenpsychologie. Und da ist mir klar geworden, dass man mit der Physik eigentlich nicht in der Lage ist, solche Sachen zu klären. Und das ist auch tatsächlich so. Dieser Begriff hat heute noch in der Physik eine beachtliche Bedeutung und die Physiker streiten sich darüber, was er eigentlich bedeutet. Es ist bis heute nicht ganz klar. Solche Themen sind immer wieder Gegenstand der Philosophie. Nicht, weil diese prinzipiell unlösbar wären, das könnte sie auch sein, aber man hat vielleicht noch nicht den richtigen Ansatz, den richtigen Zugang dazu gefunden, die Sache aufzugreifen. Wir beschäftigen uns also heute mit Leuten, die man so gemeinhin als Vorsokratiker bezeichnet. Ich komme gleich drauf, woher dieser komische Name kommt. Warum sind das Vorsokratiker? Nun, man kann keine einheitliche Richtung finden, mit was sich diese Leute beschäftigt haben. Der einzige gemeinsame Nenner dieser, man kann sagen, 2 Dutzend Leute war, dass sie sich Gedanken gemacht haben über das, was eigentlich ist. Und weil sie vor Sokrates gelebt haben, der Erfinder der Philosophie, wurden dann diese Leute als Vorsokratiker bezeichnet. Ich möchte Ihnen, obwohl Sokrates kein Vorsokratiker war, Ihnen doch ganz kurz diesen Mann etwas vorstellen, weil er in der Philosophie einer der namhaftesten Denker gewesen ist. Er hat, und das hat Cicero sehr schön formuliert, ich weiß nicht, wer in der Schule von Ihnen das Vergnügen gehabt hat, diesen lateinischen Cicero im Original zu lesen. Der hat also gesagt, der Cicero, Sokrates hat als erster die Philosophie vom Himmel heruntergerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser hineingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, den Sitten und dem Guten und Schlechten zu forschen, schreibt Cicero in seinen Tusculaner Gesprächen. Und wenn Sie mal Langeweile haben und nicht wissen, was Sie lesen können, dann kaufen Sie das kleine Reklambändle, Gespräche in Tusculum. Da steht es drin und Sie werden überrascht sein, wie spannend diese alte Literatur ist. Zumal, wenn man sie in Deutsch lesen kann und sich nicht so rumquälen muss, wie das wir damals in der Schule gemacht haben. Damals bei den alten Griechen gab es eine umfangreiche Welt der Götter. Einer dieser Mustergriechen, Hesiod, auch lesenswerte Texte, ich brauche es nicht so weiter sagen, vor 2500 Jahren, berichtet er ausführlich in seiner Theogonie darüber, was die Götter gemacht haben, was sie getrieben haben, wie sie entstanden sind und vor allem, wie sie sich dann Zeus und so weiter gesorgt haben, dass es immer neue Götter und Halbgötter und Viertelsgötter gibt. Und das, was da berichtet worden ist, bezeichnet man heute als Mythos, als Mythen. Das Wort Mythos wird gern abschätzend gebraucht. Man muss sich aber im Klaren sein, was wir heute als Mythen betrachten, das war die Wissenschaft von damals, die hatten nämlich keine andere. Diese Philosophie war, die dann aufkam bei den Vorsokratikern, war keine ganz einfache Angelegenheit, die war nämlich lebensgefährlich. Da gibt es einen dieser frühen Denker, wir kommen nachher noch drauf, etwas näher, Anaxagoras hat er geheißen. Ich schreibe mal den Namen hin, damit Sie keine so Probleme haben. Können Sie das lesen einigermaßen? Anaxagoras, schaut fast griechisch aus. Dieser Mann hat in Athen gelebt. Und Athen ist ja einer der Schlüsselorte der Philosophie. Und dieser Mann hat behauptet, die Sonne, das wäre ein glühender Stein. Und doch jedermann weiß, dass die Sonne niemand anders ist als der Gott Helios. Und deswegen wurde er zum Tode verurteilt. Und er konnte sich dem Urteil nur dadurch entziehen, dass er aus Athen geflohen ist. Der Namensgeber der Vorsokratiker, nämlich Sokrates, dem ist das Gleiche geblüht. Der hat an seinen Daimonion, an seinen inneren Gott geglaubt und nicht an die Götter, die der Staat gepredigt hat. Und Sie wissen, er wurde auch zum Tod verurteilt. Nur hat er gesagt, er ist so ein alter Mann, da lohnt es sich nicht mehr lange auszureisen und hat dann den Schierlingsbecher getrunken, was sein Schüler Platon dann eigentlich zum dem Philosophen gemacht hat, als der er heute so bekannt ist. Wie kommt man also zur Philosophie? Sie kennen aus der Biologie vielleicht das biogenetische Grundgesetz von einem Ernst Haeckel. Heute nicht mehr sehr bekannt, aber immerhin hat er dieses Grundgesetz, wie soll man sagen, in die Welt gebracht. Und es besagt im Wesentlichen, dass jedes Individuum in seiner Individualentwicklung das nachvollzieht, was das menschliche Geschlecht oder auch die anderen Geschlechter, die es gibt im Tierreich, in ihrer Gestammesentwicklung vollzogen haben. Also jedes einzelne Lebewesen durchläuft diese einzelnen Phasen und die heutige Biologie, die zeigt in sehr eindrucksvollen Bildern, dass dieses Grundgesetz einigermaßen stimmt. Und vielleicht gibt es auch in der Philosophie im Nachdenken über die Dinge, die hinter der Welt stehen, eine Art, die diesem Grundgesetz entspricht, Vielleicht kann man das als, was weiß ich, als psychisches Grundgesetz oder irgendwie bezeichnen. Jeder fängt mit dem Denken eigentlich an einer Stelle an, die sehr weit hinten liegt. Und ich sagte ja schon, wenn die Physiker nicht mehr weiter wissen, dann werden sie, ohne dass sie es wollen, Philosophen. Jetzt, diese Vorsokratiker, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Nicht alle, das ist unmöglich. Nur eine kleine Auswahl. Und wenn ich sage, der bedeutendsten, dann ist das auch nicht richtig. Auf seine Art war jeder dieser Männer bedeutend. Und die haben gelebt in einer Stadt weit weg von Athen. Also in Athen wurde die Philosophie nicht erfunden. Da ist sie nur dann durch Platon und Aristoteles und einige anderen zu einer sehr großen und weltbewegenden Blüte gewachsen. Aber entstanden ist sie wohl ganz anders. Entstanden ist sie an der Mittelmeerküste in der heutigen Türkei. In diesem schönen Küstenstreifen. Und was die Völker, die dort gelebt haben, waren keine Türken, die kamen ja viel später dorthin, sondern das waren Griechen, das waren Jonier. Und weil die dort die Jonier waren, heißt der Landstrich heute noch gelegentlich Ionien. Und eine der schönen Städte in diesem Ionien war eine Stadt namens Milet. Milet ist eine sehr bedeutende Stadt gewesen, ist sie auch heute noch bei Urlaubsreisenden und bei Seglern sehr beliebt. Und wenn man nach Berlin kommt, im Portoasiatischen Museum, auch als Pergamon Museum bekannt, dann sieht man dort sehr hoch und groß die Stadttore von Milet. Es war eine eindrucksvolle Stadt. Und wenn Sie nach Berlin kommen, dann versäumen Sie nicht, dort mal hinzugehen. In diesem Milet lebte ein Mann namens Thales. Thales von Milet. Das war kein Adelstitel, dieses von Milet, aber in der damaligen Zeit bis weit hinein in unsere eigene Vergangenheit haben ja die Leute nur einen Vornamen gehabt. Und um die vielen Leute zu unterscheiden, wurde eben in der Regel der Geburtsort hinzugefügt und so ist eben der Thales von Milet geworden. Dieser Thales war, wie man sagt, heute der erste Philosoph. Wenn man ihn selber gefragt hätte, hätte er mit dieser Ehrenbezeichnung gar nichts anfangen können. Er war viel eher eigentlich ein Handlungsreisender. Ein Mann, der viel unterwegs war, in der damaligen Welt, bis heute, bis in Ägypten rein ist er gekommen oder muss er gekommen sein. Und er war auch keineswegs so ein armer Mann wie die Philosophen heute, sondern er war ein wohlhabender Mann. Er hat zum Beispiel einmal alle Mühlen aufgekauft, als es nichts zu mahlen gab. Und als ein Jahr später die Ernte reich ausgefallen war, hat er seine Mühlen mit großem Gewinn wieder verkauft. Das war also Thales von Milet. Diese Leute, der Thales und auch die anderen, die wir gleich besprechen werden, haben sie also in der Regel mit der Natur befasst, mit dem Himmel, mit der Erde, mit der Sonne, mit allem Möglichen. Deswegen wurde ja Sokrates so gelobt, dass er die Philosophie vom Himmel heruntergeholt hat. Damals, diese ersten Philosophen, haben sich also weniger mit dem Menschen oder kaum mit dem Menschen beschäftigt, sondern haben sich mit der Natur beschäftigt. Deswegen kann man sie auch als Naturphilosophen bezeichnen. Man muss nur vorsichtig sein mit solchen Bezeichnungen, weil es auch in der heutigen Philosophie, und zwar viel später, erst vor 200 Jahren, diese Naturphilosophie wieder gegeben hat. Und da muss man mit seinen Begriffen etwas vorsichtig sein. Was haben diese Leute jetzt, Thales zum Beispiel, beabsichtigt? Sie wollten die Welt erklären ohne die Götter. Hesiod, ich sagte es schon, hat mit seinen Mythen, was wir heute als Mythen bezeichnen, die ganze Welt beschrieben als Handlungsfolge von göttlichen Maßnahmen. Und das wollten diese Philosophen, bleiben wir mal bei dieser Bezeichnung, nicht haben. Die wollten die Welt nur mit einem einzigen Mittel erklären. Und zwar mit ihrem eigenen Verstand. Sie wollten also nicht die Götter haben, sondern sie haben alles, was zu erklären war, auf der Grundlage ihres eigenen Verstandes, auf der Grundlage des eigenen Denkens, haben sie das versucht. Und diese Bemühungen, alles mit dem Verstand zu erklären, das ist bis heute eigentlich das wesentliche Instrument der Philosophie. Diese Philosophie, die alles auf den Verstand zurückzuführen will, die stammt wirklich aus Milet. Man spricht immer wieder von der chinesischen Philosophie oder von der Philosophie des Buddhismus. Ja, man spricht auch von der Philosophie des Hauses mit dem Stern. Aber das wäre eigentlich eher ein Missbrauch der Philosophie. Denn diese Philosophien, in Anführungszeichen, haben was anderes vorgehabt. Die buddhistische Philosophie, wer das, wenn man einen Blick reinwirft, der erstickt von dieser Vielzahl von Göttern, die es dort gibt. Und die chinesische Philosophie ist eigentlich das, was man heute mehr als Staatslehre oder als Ahnenkult bezeichnet. Dieser Versuch, die Welt wirklich mit dem Verstand zu erklären, ohne Rücksicht zu nehmen auf das, was mal schon mal gesagt worden ist oder erprobt worden ist, das ist wirklich die Leistung und die einmalige Leistung dieser Männer aus dem alten Milet und in anderen Städten auch noch. Was hat nun dieser Thales als Grundlage seines Denkens gesehen? Er hat sich mit dem Wasser beschäftigt. Er war der Auffassung, die Grundlage, die Ursprungsmaterie, er sagte, im Griechischen spricht man heute noch von der Archä, das war für Thales von Milet das Wasser. Es war die Urmaterie. Es war aber nicht nur die Urmaterie, es war auch die Materie, die alles getragen hat. Aristoteles schreibt, und ich darf Ihnen da mal ein Zitat vorlesen, andere nehmen an, dass die Erde auf dem Wasser liegt. Diese Erklärung ist die älteste, welche uns überkommen ist. Man sagt, Thales aus Milet habe sie vertreten in der Annahme, dass die Erde ruhe, weil sie schwimmfähig sei. Wie ein Stück Holz oder ähnliches auch. Davon kann nämlich nichts auf der Luft ruhen, sondern nur auf dem Wasser. Das war die Auffassung des Thales, wiedergegeben nach Aristoteles. Das Wasser ist also nicht mehr das Element des Gottes Poseidon, dem es Opfer darzubringen gilt, wenn das mal stürmt, sondern was Thales gemeint hat, war ganz normales Wasser, das man trinken kann oder auf dem man Schiff fahren kann, also was wir heute in der Chemie mit H2O bezeichnen würden, das war Wasser. Also keine gottähnliche Figur, kein Element, das den Gott Poseidon darstellt oder sowas. Und diese Einstellung hat dem Thales als einzigem dieser frühen Philosophen noch einen Ehrentitel eingebracht. Er war einer der sieben Weisen und heute spricht man immer von einer Gruppe von Männern oder Frauen, die irgendwas besonders wissen, sei es bei der Wirtschaft oder sonst wo, das sind die sechs oder sieben oder acht Weisen. Für andere seiner gleichzeitigen oder fast gleichzeitigen Mitdenker war dann die Luft der Urstoff oder das Feuer oder dann ein sehr gewagter Begriff, das Apeiron, das Unbegrenzte. Vergessen Sie es gleich wieder, ich will es nur sagen, als Beispiel dafür, dass nicht unbedingt eine Materie, ein materieller Gegenstand, diese Grundlage sein muss. Es kann auch ein sehr abstrakter Begriff sein, wie es dieses Apeiron gewesen ist. Der Aristoteles, also einer der ganz großen Philosophen, dem waren diese vier Grundstoffe, die es damals gab, nämlich die Erde, das Feuer, das Wasser und die Luft, das waren dem zu wenig. Der hat noch gedacht, ein Fünfter könnte auch nicht schaden. Er hat also eine fünfte Essenz, eine fünfte Quintessenz, haben später die Lateiner gesagt, hinzugefügt. Und so ist der Begriff Quintessenz bis heute dageblieben. Und das war bei Aristoteles der Äther. Und den Äther hat es gegeben, bis dann Einstein ihm im letzten Jahrhundert den Garaus gemacht hat. So lange können sich Begriffe halten, die dann im Laufe der Zeit auch irgendwas anders bezeichnet haben, als das, was zunächst eigentlich damit gemeint war. Also, woher wissen wir das nun alles mit diesen Vorsokratikern? Nun, der nächste Überlegung wäre wohl die gewesen. Nun, das kann man ja in Büchern nachlesen. Ja, Pustekuchen. Das war bei diesen Philosophen nicht der Fall. Denn ihre Schriften sind im Jahr 272 nach Christus in Rauch und Flammen aufgegangen. Sie wurden nämlich in der größten Bibliothek der damaligen Welt, in Alexandria, wurden sie gesammelt und da sind sie halt verbrannt, wie alles Papier oder auch Pergament verbrennen kann. Und im Jahr 2002, vielleicht haben Sie es mitgekriegt in den Nachrichten, wurde diese Bibliothek in Alexandria wieder eröffnet. Sie ist ein sehr modernes Gebäude und hat sich den Plan gesetzt, diese ganzen alten Schriften, die damals verloren gegangen sind und die heute nur noch bruchstücksweise in Fragmenten vorhanden sind, zu sammeln. Zusammen mit dem ganzen Wissen der heutigen Zeit. Und deshalb, wenn man sich mit den Vorsokratikern beschäftigen will, gibt es nicht sehr viele Bücher, sondern eigentlich nur eines, wenn auch in mehreren Versionen, die Fragmente der Vorsorgeratiger. Und da steht alles drin, was man im Laufe der Jahrhunderte aus drittem Mund von Aristoteles, von Platon, von vielen christlichen Schriftstellern, von vielen römischen Schriftstellern gesammelt hat und hier zusammengetragen, um wenigstens etwas in der Hand zu haben, worüber man sprechen kann, wenn man von den Vorsorgeratigern sprechen will. Es sind also die Fragmente. Insofern etwas angenehm, die Fragmente sind natürlich nicht so umfangreich wie der ganze platonische Korpus. Insofern ist die Sache übersichtlicher, aber natürlich, die ganze Sammlung ist eben doch mit vielen Unsicherheiten behaftet, wie sie eben entstehen können, wenn jemand etwas über einen anderen schreibt und das wird dann niedergelegt als seine eigene Meinung. Denn da fließt ja immer, und das ist bei Aristoteles sehr deutlich zu merken, auch die eigene Position natürlich ein. Platon schreibt zum Beispiel über diese Fragmente, es wird erzählt, dass Thales, als er astronomische Beobachtungen anstellte und dabei nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen sei und dass eine witzige, reizende, tragische Magd ihn verspottet habe. Er strenge sich an, die Dinge im Himmel zu erkennen, von dem aber, was ihm vor den Augen und den Füßen liege, habe er keine Ahnung. Das ist die Anekdote der tragischen Magd. Diese Fragmente haben das an sich, dass sie nicht nur Tatsachen berichten, was sehr schwierig ist, sondern auch das, was man so als Anekdoten bezeichnet. Und das ist eine der guten philosophischen Anekdoten, die jeder, der in der Uni sich mit Philosophie beschäftigt, irgendwann zu hören bekommt. Immerhin ist geschichtlich erwiesen, nämlich durch Herodot, dass diese Sache eine Folge hatte. Es war nämlich eine Sonnenfinsternis und wenn man die ja heute wunderbar zurückrechnen kann, kann man sogar genau sagen, wann die war. Die war am 28. Mai 585 vor Christus. Und diese Sonnenfinsternis hat Thales von Milet vorhergesagt. Er war also nicht nur einer, der in den Brunnen fällt, sondern er muss sehr, sehr massive mathematische und astronomische Kenntnisse gehabt haben. Diese Sonnenfinsternis hat nämlich auch eine, ich wollte gerade sagen, weltgeschichtliche Bedeutung. Das ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber doch eine Bedeutung für die antike Geschichte. An diesem Tag war nämlich eine Schlacht am Halys, das ist ein Fluss in der Türkei, und diese Schlacht ging zu Ungunsten des Liderkönigs Krösus aus. Auch dieser Krösus ist eine Größe, die bekannt ist. Das war nämlich ein sehr wohlhabender Mann und er hat diese Schlacht riskiert, weil ihm das Orakel von Delphi glaubte, dazu Mut zu machen. Wenn man diese Schlacht führt, hat das Orakel gesagt in seiner zweiteiligen Weise, wird ein großes Reich zerstört. Natürlich dachte der Lides, dieser Krösus, das Weltreich, das zerstört wird, das war das, wo die heutigen Türken sind. Nein, es war sein eigenes. So unsicher können Orakelsprüche sein, wenn man sie also als das nimmt, was sie nicht sind. Also, was die reizende tragische Magd, sagte Platon, nicht so recht wusste, Thales war also nicht nur einer, so ein Sterngucker, der so ein Hansguck in die Luft, sondern er hat ein sehr massives Wissen gehabt. Sie wissen vielleicht noch aus der Schule den Halbkreis des Thales, eines dieser geometrischen Axiome, ja, das man eigentlich in der Schule immer wieder mal vorgeführt bekommt. Das war eigentlich das Einzige, was ich vor meinem Philosophiestudium viel von Thales gewusst habe. Immerhin, obwohl dieser Thales und wie gesagt auch die anderen damit beschäftigt waren, die Welt der Götter zu entleeren, ist er doch nicht ganz losgekommen von diesen alten Traditionen. Sie waren zu mächtig, auch in der Überlieferung. Von ihm wird nämlich berichtet, das sagt wieder der Aristoteles, Thales glaubte, dass alles von Göttern voll sei. So, nach diesem Thales gehe ich auf die anderen Vorsokratiker nicht ein. Das war dann Anaximenes und Anaximander. Nicht zu verwechseln mit diesem Anaxagoras. Anaximenes und Anaximander. Das waren die Luft oder das Apeiron als Arche, als Grundlage der Welt angesehen haben. Aber zwei dieser Vorsokratiker kann ich Ihnen nicht ersparen. auf die müssen wir unbedingt eingehen. Zunächst der eine war Heraklit. Heraklit ist der Name eines Philosophen, nicht ein Grundstoff der Bauindustrie, was er eine Zeit lang war. Heraklit. Heraklit. Auch dieser Heraklit lebte in einer sehr bedeutenden Stadt, noch viel bedeutender als Milet. Er lebte nämlich in Ephesus. Und Ephesus war schon damals eine große, bedeutende Weltstadt. Er lebte um etwa 550 bis um 480, so genau weiß man das nie ganz genau. Also, wie gesagt, in Ephesus. Und er war der Erste, der eine Ansicht gehabt hat, die heute immer wieder zu hören sein wird, dass alles sich nie wiederholt, dass alles in einem ewigen, unhaltsamen Fluss der Zeit dahinströmt. Alles ist im Fluss, im Strom eines ewigen Entstehens und Vergehens. Und man kennt das Sprichwort Pantarei, das ihm zugeschrieben wird, alles fließt. Und dieses Pantarei kann man ruhig als Überschrift, als Motto seines Denkens nehmen. Er hat einen Begriff in die Philosophie gebracht, der es bis dahin nicht gegeben hat, nämlich den Begriff des Werdens, der Entwicklung. Alles, was da ist, geschieht, entwickelt sich und hat eine Einmaligkeit. Es wiederholt sich nichts in dieser Welt, auch wenn es sehr ähnlich ist. Man steigt niemals, sagt er, kein Mensch steigt jemals in den gleichen Fluss. Denn zumindest das Wasser, das darunter fließt, ist ein anderes als das Wasser, was sonst 5 Minuten vorher da gewesen ist. Er hat nicht nur dieses Denken des Zeitfließens in die Philosophie hereingebracht, sondern noch einen ganz anderen Gedanken, der uns also in der Philosophie nie ausgestorben ist. Er hat den Begriff, den Gedanken einer ewigen Weltordnung aufgebracht und dem hat er den Namen Logos gegeben. Das ist ein Begriff, der in der Philosophie und in der Literatur und in der Theologie schon immer eine bedeutende Rolle gespielt hat seither. Ich darf daran erinnern, dass in Ephesus einer der Apostel gelebt haben soll, nämlich Johannes, und sein Evangelium beginnt ja bekanntlich, im Anfang war das Wort. Dieser Logos hat also in jeder Beziehung eine sehr große Bedeutung. Und als Träger dieses Logos, die Ursubstanz, die den Logos trägt, das war bei Heraklit das Feuer. Das Feuer, das Symbol der ewigen Wandlung. Mit diesem Heraklit kamen noch andere sehr interessante Gedanken in die Philosophie herein. Er ging aus von einer Gegensatzstruktur der Welt. Alles, was in der Welt geschieht, hat eine Gegensatzstruktur. Aber das Wesentliche bei ihm waren eigentlich nicht die Gegensätze, sondern waren die Einheit der Gegensätze, die Einheit. Er hat alles als ein Paar von Gegensätzen aufgefasst, das aber in einer Einheit zusammengeschmiedet war. Diese Gegensätze sind in eine Einheit geradezu hineingelaufen. Das Hineinlaufen in eine Einheit, aus dieser Gegensatzstruktur heraus, war das ganz wesentliche Denken des Heraklit. Hippolyt, einer dieser Schriftsteller, dem wir die Fragmente verdanken, sagt Folgendes von Heraklit. Der Gott ist Tag-Nacht. Das heißt nicht, der Gott ist Tag und Nacht. Der Gott ist Tag-Nacht. Er ist die Einheit von Tag und Nacht. Er ist Winter-Sommer. Er ist Krieg-Frieden. Er ist Sättigung-Hunger. Alles Gegensätze, das ist die Bedeutung. Er, der Gott, verwandelt sich genau wie das Feuer. Das ist also ein Zitat Heraklit. Und dann möchte ich Ihnen das berühmteste aller Heraklit-Zitate natürlich nicht vorenthalten. Das stammt ebenfalls von diesem Hippolyt. Krieg ist von allem der Vater, von allem der König. Denn die einen hat er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien gemacht. Das ist das berühmte Zitat, dessen Kurzfassung dann heißt, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und er hat mit diesem Krieg sicher nicht nur den Krieg, den Kampf der Männer auf der Schlacht gemeint, er hat mit diesem Krieg auch den Kampf der Gegensätze, den Kampf im Denken gemeint. Was er genau gemeint hat, weiß man eigentlich nicht, denn er hat seine Denkweise, das haben Sie vielleicht schon dem gemerkt, was ich gerade angeführt habe in einzelnen Beispielen, seine Denkweise war schon damals unverständlich. Er wurde der Dunkle genannt. Und auch heute kann man noch kluge Bücher darüber schreiben, was eigentlich Inhalt der Philosophie des Heraklit ist. Er war auf jeden Fall einer der ganz großen Denker, der versucht hat, das, was in der Welt unerklärbar ist, darzustellen. Und das ist ihm nur gelungen, indem er es in Gegensätzen formuliert. Und das Wesentliche dieser Gegensätze, ich möchte es wiederholen, sind nicht die Gegensätze selber, sondern die Einheit, in die sie hineinlaufen. Da gab es einen modernen Tiefenpsychologen, Carl Gustav Jung, Schweizer, letzten Jahrhundert, der hat sogar dieses ineinander hineinlaufen, diese Enantiodromie, wie er sie genannt hat, zur Grundlage seiner eigenen Erkenntnistheorie gemacht. Aber auch die Gedanken von Jung, wenn man diese Bücher liest, mit Verlaub gesagt, sind ähnlich dunkel wie die Schriften von Heraklit selber auch. Noch ein Zitat von Plutarch jetzt, ebenfalls um etwas das Denken dieses Mannes schemenhaft anzudeuten. Dasselbe ist lebendig und tot und wach und schlafend und jung und alt, denn dieses ist umschlagend in jenes und jenes umschlagend in dieses. Dieses Umschlagen der Gegensätze war eigentlich das wesentliche Denken von Heraklit, verbunden mit dem Feuer, das der Träger dieses göttlichen Logos gewesen ist. Also ein sehr komplexer Mann. Er hat schon damals gemerkt, dass er nicht verstanden wird. Er hat sich dann in die Einsamkeit zurückgezogen und hat irgendwo, in einer Höhle oder so gelebt. Auf jeden Fall hat er ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Und das, obwohl er eigentlich Anspruch auf die Herrschaft in Ephesus gehabt haben könnte, er war nur aus königlichem Geschlecht. Ich möchte noch ein modernes Buch zu dem Thema Heraklit zitieren, und zwar von Kirk, Raffen und Schofield 1994. Natürlich, das Buch heißt die Fragmente der Vorsokratiker. Der spezielle Punkt, schreiben also diese drei Autoren, der spezielle Punkt ist der, dass jeder Gegensatz in Termini von Gott formuliert werden kann. Gott kann hier vom Logos nicht wesentlich verschieden sein, und der Logos ist unter anderem derjenige Konstituent der Dinge, der sie zu Gegensätzen macht. Ja? Das ist genauso der Dunkel wie Heraklit selber auch. Nun gibt es einen zweiten Philosophen nach Heraklit, den ich Ihnen jetzt vorstellen werde. Und glauben Sie nicht, dass er einfacher wäre als der Heraklit. Das ist ein Mann namens Parmenides. Parmenides, ein ganz bedeutender Mann. Er lebte auch nicht in Athen. Athen kam eigentlich recht spät auf, die Hauptstadt der Philosophie zu werden. Er lebte in Elea. Darum heißt man seine Philosophie auch die Philosophie der Eleaten. Wissen Sie, wo Elea liegt? Das ist eine Stadt in Unteritalien. Wenn Sie also von Neapel noch einige Kilometer südwärts fahren, dann kommt man nach Poseidonia, nach Paestum mit den weltberühmten Tempelanlagen und noch 20 Kilometer weiter runter, dann kommen ein, es ist niemand aus dieser unteritalischen Gegend da. Nein, da kann ich sagen, da kommen ein Nest namens Velia, das heißt heute Velia. Und dieses Velia ist dieses altgriechische Elea, Eleaten. Wenn man dorthin kommt, da ist die Erinnerung an diese philosophische Vergangenheit noch sehr wach. Da gibt es eine Via Parmenides und so weiter. Die haben also schon einen Sinn dafür, diese Italiener, über die große Geschichte, die in ihrer Stadt, in ihrem Land gespielt hat. Denn damals war Griechenland ja viel größer, als was heute Griechenland ist. Da hat also ganz Unteritalien, Magna Graecia, hat dazugehört. Und eine dieser Städte in Magna Graecia, nicht so unbedeutend wie heute, war eben dieses Elea. Und es war der Sitz dieser Philosophenschule der Eleaten. Und der bedeutendste dieser Eleaten war dieser Parmenides. Dieser Parmenides hat in seiner Philosophie genau das Gegenteil von dem erzählt, was Heraklit berichtet hat oder seine Meinung. Also ziemlich genau das Gegenteil. Ich möchte eine eigene kleine Story einflechten. Als ich 14 Jahre alt war, da war ich im Hof meiner Großeltern, der inzwischen schon an den Sohn übergeben war, zum Ernteeinsatz abgeordnet, kann man sagen. Ich habe meine Schulferien dort verbracht, es war Krieg und wenn ich daheim kam, habe ich einen Rucksack voller nahrhafter Genüsse mitgekriegt. Aber es war nicht so, dass ich den ganzen Tag da am Ernteeinsatz war. Ich habe auch genügend Zeit gehabt, mich ins Gras zu legen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich bei diesem im Gras legen einmal eine merkwürdige Vorstellung hatte. Ich lag da im Gras und guckte in den Himmel, der war blau. Und ich glaube, jedem, der das macht, wird bald ähnliche Gedanken haben. Da fragt man sich, warum liege ich eigentlich da? Warum gibt es dieses Blau eigentlich? Warum gibt es überhaupt mich? Warum gibt es die Welt? Man kommt bei diesen Gelegenheiten ganz unweigerlich in so einen etwas metaphysischen, in einen etwas meditativen Zustand, in dem man über solche Gedanken, in dem ein solcher Gedanke geradezu überfallen. Und das muss einem Parmenides auch passiert sein, denn was er macht, war eigentlich genau dasselbe. Jetzt hat aber dieser Parmenides seine Erkenntnis nicht einfach so wie die Vorgänger, so wie Heraklit oder die anderen aus Milet, da in einfache Worte formuliert. Für ihn war seine Erkenntnis eine Offenbarung. Und in diesem Stil hat er auch seine Erkenntnisse verbreitet. Er hat also nicht in Prosa vorgetragen, sondern in klassischen Versen. Sie müssen sich vorstellen, dass der Herr Friedrich seine Vorlesungen in Hexametern hält. So etwa muss es damals gewesen sein. Und in dieser Form hat er auch sein Lehrgedicht verfasst. Parmenides um 515, 540, also die Spanne, wo er gelebt haben könnte, ist sehr groß. Manche meinen sogar, dass einer seiner Schüler vielleicht sein Lehrer gewesen sein könnte. Also die Spanne ist sehr groß und hat gelebt dann von 445 bis etwa 470. Wie gesagt, man weiß über sein Leben in deren Umständen nicht so genau Bescheid. Er hat also ein Lehrgedicht geschrieben. Und ich möchte Ihnen ganz kurz einige Stücke aus diesem Lehrgedicht vorlesen, weil es eines der ganz wenigen Stücke sind, wo man sagen kann, die sind von dem Philosophen, die sind von Parmenides, nicht von einem, der über ihn schreibt. Da sind noch einige Stücke erhalten. Und die sind überliefert von einem bedeutenden Römer, von Sextus Empiricus. Ich sage nur deswegen, die können ja gelegentlich, wenn sie Lust haben, das Zeug nachlesen. In einem schmalen Bändle, die Fragmente davor, Sokratiker. Das sagt also, das spricht in der Ich-Form. Vertrauensvoll also empfing mich die Göttin. Sie ergriff mit ihrer Hand meine Rechte, begrüßte mich und sprach die folgenden Worte. Junger Mann, Gefährter unsterblicher Wagenlenkerinnen, der du mit den Studen, die dich tragen, mein Haus erreicht hast, willkommen. Natürlich, das muss im Versmaß gesagt sein, in Hexamen, nicht in dieser prosaischen Übersetzung. Es ist ja kein böses Geschick, das dich fortgeleitet hat über diesen Weg, um ans Ziel zu gelangen. Einen Weg, der weit ab vom üblichen Pfad der Menschen liegt, sondern göttliche Fügung und Recht. So gehört es sich, dass du alles erfährst. Einerseits das unerschütterliche Herz der wirklich überzeugenden Wahrheit, andererseits die Meinungen der Sterblichen, denen keine wahre Verlässlichkeit innewohnt. Das hat also diese Göttin, Dike war ihr Name, die Göttin der Gerechtigkeit, hat diesem Parmenides erklärt und hat ihm nun beigebracht, was die Grundlage seines Denkens sein müsste. Und dieses Sein ist nur erfahrbar durch Denken. Parmenides hat im Gegensatz zu Heraklit, der das Werden, das den ständigen Wechsel in den Vordergrund gestellt hat, hat Parmenides die Meinung vertreten, es gibt nur ein einziges und unveränderliches Sein. Eine Vorstellung, die man sich heute kaum mehr machen kann, dass alles, was es gibt, eigentlich eine Einheit ist. Und diese Einheit ist das Sein. die Tatsache, dass dieses Sein in viele Gegebenheiten aufgespalten ist, das ist schon der Schein, das ist schon irrtumbehaftet. In Wirklichkeit ist alles, was geschieht und was man denken kann, ein einheitliches Sein. Und er ging dann sehr weit, er hat das herumgedreht und doch hat er das Gegenteil von dem, was er gesagt hat, auch behauptet. Nicht nur alles, was ist, was sein ist, ereignet sich durch Denken. Er hat behauptet, nein, alles, was man denkt, alles, was denkbar ist, hat auch ein Sein. Und wenn man so bedenkt, was für Unsinn doch heute gedacht wird, muss man sagen, dass es eine recht gewagte Hypothese war, dass alles, was denkbar ist, auch wirklich Sein hat. Und die Philosophen, die heutigen, nicht die damaligen, machen sich immer noch Gedanken, wie eigentlich ein normal gewachsener Mensch zu dieser Auffassung kommen kann. Denn sie ist ja völlig weg von jeder alltäglichen Erleben. Und man kann eigentlich sich nur das so erklären, dass Parmenides eben doch ein Mann der Antike war, der das Denken, die Form des Denkens in Begriffen, dieses begriffliche Denken, das war für den noch nicht bekannt, noch nicht da. Für ihn war Denken und Sein eine einheitliche Wirklichkeit und alles, was denkbar ist, muss demnach auch sein. Das geht sehr weit, diese Vorstellung. Die geht bis weit hinein in die mittelalterliche Philosophie und Theologie, wo dieses, was denkbar ist, muss auch sein, immer noch eine beachtliche Rolle gespielt hat. Natürlich hat Parmenides gemerkt, dass er in seiner Theorie etwas allein steht. Dann hat er zunächst mal die Doppelköpfigen, für die alles Sein ins Gegenteil umschlägt, hat er dann kritisiert. Da war natürlich ganz deutlich sein Gegenpart Heraklit gemeint, der vielleicht mit ihm oder vielleicht etwas vor ihm gelebt hat. Aber er musste dann doch sich selber seiner Lehre erklären, wie das, was ja offensichtlich nicht sein kann, doch in die Wirklichkeit passt. Und da ist er wieder auf, wie für Heraklit schon, auf Gegensätze gestoßen, auf Gegensätze, und zwar gleich auf drei Paare von Gegensätzen, unterschiedlichen Gegensätzen natürlich. Zunächst einmal, der eine Gegensatz ist der, es gibt nur das Sein, es ist oder es ist nicht. Das Nicht ist groß geschrieben, als etwas, was existieren könnte, aber das gibt es nicht. Es ist nicht nur eine Redeweise, ein Wort wie wir, sondern man schreibt es groß, nicht in großen Buchstaben, um deutlich zu sagen, was er meint damit. Es ist oder es ist nicht. Das ist das erste Gegensatzpaar. Und dabei ist ganz klar, es gilt nur, dass es ist. Und wie gesagt, man kann das nur verständlich machen durch sein archaisches Auffassungsvermögen, was die Begriffe angeht. Dann der Gegensatz Nummer zwei, den musste er aufbringen, wenn die Wirklichkeit schaut da ganz anders aus. Das ist die Sache mit den Meinungen, mit den Doxai, mit den Meinungen der Sterblichen. Es gibt nur die Wahrheit, dieser erste Satz, oder es gibt die Meinung der Sterblichen, die sterblichen Meinungen. Der erste Weg ist also dieser Weg der ewigen Wahrheit, der Aletheia, und der zweite Weg ist der Weg der Doxai, der Dogmen. Und dieser Begriff Dogma hat einen ganz abschätzenden Wert. Das ist nur eine halbe Wahrheit. Das ist nur die Meinung der Unwissenden, diese Doxai, diese Glauben. Und diese Doxai, das ist eigentlich der Weg der Erfahrung. Das, was in der Welt draußen passiert. Die Doxai, dieser Weg der Dogmen, das ist das, was heute der Weg der Naturwissenschaft ist. Das ist eine reine Erfahrungswissenschaft. Und die gilt für Parmenides nicht. Es gilt nur, dass der eine Satz, die Wahrheit, das ist, und es ist eine Einheit, eine unteilbare Einheit. Und damit hat er seine Probleme sich eingehandelt. Dann gerade noch einen dritten Gegensatz, den musste er bringen, sonst hat seine Philosophie überhaupt nicht in die Welt gepasst. Das sind dann, wie soll man sagen, Verdünnungen seiner ursprünglichen Lehre, aber doch Anpassungen an die Welt, die erfahren wird. Diese dritte Gegensatzpaare sind eben alles das, was man hier auch in der Welt als Gegensätze auffasst, als Licht und Dunkel, als Warm und Kalt. Im Gegensatz zu Heraklit, der gesagt hat, ich erinnere nochmal, dass Hell und Dunkel eine Einheit ist, Hell-Dunkel, Tag-Nacht. Also auch hier hat er sich sehr deutlich abgesetzt von seinem Fachgenossen. Und doch sind beide eigentlich die Philosophen, die die Zeit vor Sokrates, die vorsokratische Philosophie, ganz entscheidend geprägt haben. Es sind Denker, die heute noch in der Philosophie und, Sie werden es nicht glauben, auch in der Naturwissenschaft eine Rolle spielen. Einer weiterer dieser eleatischen Denker, den möchte ich nur den Namen nach erwähnen, uns reicht die Zeit sonst nicht, das ist Zenon. Dieser Zenon, ebenfalls natürlich in Elea, hat die Philosophie des Parmenides weitergesponnen und hat sie versucht, sie mathematisch auszudrücken. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich ihn erwähnen möchte, denn dieser Zenon taucht noch gelegentlich, wenn ich mich daran erinnere, in Abitursarbeiten auf, wenn es darum geht, die Differentialrechnung einem nahezubringen. Also dieses Denken, dass alles nur in kleinen Stücken passiert, das stammt also von Zenon. So, jetzt sind diese Themen der Vorsokratik erledigt und wir kommen zu wieder einem ganz neuen Mann. Sie sehen, die Philosophie, die baut sich stufenförmig auf. Immer weitere Begriffe kommen dazu, immer neue Gebiete werden erschlossen. Schon Parmenides und Heraklit haben den, vor allem Heraklit, den Logos, das Feuer, das göttliche Feuer betont. Jetzt kommt ein neuer Philosoph, der noch einen Schritt weiter geht, der zu dem bisherigen Erlebten oder Erlebbaren einen völlig neuen Bereich aufstoßt, den es bisher nicht gegeben hat, nämlich den Bereich des Seelischen. Und der Philosoph, der das gemacht hat, das wird Sie vielleicht überraschen, das war Pythagoras. Dieser Pythagoras hat sich nicht nur abgegeben mit den fatalen rechtwinkligen Dreiecken, sondern auf ihn geht das Ganze in der Philosophie, das Denken der Seele zurück. Das ist das Werk des Pythagoras. Und dieser Pythagoras war nicht etwa dieser hehre Mann, diese Lichtgestalt, wie man sie sich gelegentlich vorstellt oder wie man sie in Samos Stadt, als ein Denkmal aufgestellt, wie er dasteht und den Himmel zeigt und so. Nein, er ist eigentlich mehr das gewesen, was man heute als Schamane bezeichnet. Sie wissen vielleicht, im Denken der einfachen Welt spielt die Beziehung zu Geistern und zu Ahnen eine große Rolle. Und die vermittelt in diese Geisterwelt sind heute noch Afrika und auch in Südamerika die Schamanen, also so eine Art Naturpriestertum. Und so ein Schamane ist Pythagoras gewesen. Also nicht nur diese Lichtgestalt, diese hehre Lichtgestalt des klaren Denkens, der klaren Zahlenverhältnisse, das war er auch. Aber er war in seinem Wesen doch was ganz anderes. Seine Gemeinschaft, die er gegründet hat, muss man auch als eine Art Ordensgemeinschaft auffassen, seine Gefolgschaft. Die hat manche Spielregeln gehabt, die also merkwürdig einem vorkommen. Wenn man also Pythagoreer war, durfte man zum Beispiel keine Bohnen essen oder so ähnlich. Es gab also eine Reihe von Vorschriften, die nicht unbedingt mit der praktischen Philosophie was zu tun hatten. Aber seine bedeutende Leistung war die Einführung in eine geistige Wirklichkeit in den Bereich der Seele und natürlich nicht nur eine Einheit, sondern einen Dualismus. Dualismus von Körper und Seele ist eigentlich das, was uns die Philosophie des Pythagoras bis heute beschert hat. Die Innenwelt, die Welt des inneren Denkens, kommt bei ihm ganz groß heraus, hat ganz große Bedeutung. Dann bestimmt sein Denken auch ein Denken in Symmetrien. Alles, was in dieser Seele passiert, ist symmetrisch angeordnet. Die platonischen Körper, die regelmäßigen Körper, sind wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, keine Erfindung von Platon, sondern von Pythagoras. Denn es ist bekannt, dass Platon ein Pythagoreer war und über der Schule in Athen, der er gelehrt hat, war ja bekanntlich die Überschrift, dass hier keiner eintreten darf, der nicht der Geometrie mächtig ist. Also das pythagoreische Erbe, und das spürt man auch sehr deutlich, wenn man die Schriften von Platon liest, hat in Platon einen doch recht begeisterten Anhänger gefunden. Das Werkzeug, mit dem nun Platon die Seele und die Harmonie, was er damit verbindet, erfasst und beschreibt, dieses Werkzeug ist die Zahl. Und nun kommen wir tatsächlich auf das, was wir in der Schule gelernt haben, auf den Satz des Pythagoras. Er hat also eine eigene Zahlentheorie entwickelt. Er hat die Musik, die Harmonieverhältnisse, die in der Musik da sind, Quinte, Terz und so weiter, diese Zahlenverhältnisse, die stammen von Pythagoras. Also er hat das Denken in einer sehr großen Weise beeinflusst, in einer sehr umfassenden Weise. Und viel von dem, was wir heute in der Philosophie oder auch sonst so nebenbei mitkriegen, geht zurück auf das Denken von Pythagoras, der Symmetrie in der Welt. Und wenn Sie sich vielleicht mal aus Langeweile mit der modernen Physik beschäftigen, dann kommen Sie um die Symmetrie ja gar nicht drum herum. Gucken Sie die Zeichnungen an, die Tabellen, in denen die Elementarteilchen dargestellt sind. Die, wo noch fehlen, das Higgs-Teilchen zum Beispiel, das wird nur deswegen gefordert und sogar beschrieben, welche Eigenschaften das haben muss. Nur haben sie es in CERN noch nicht entdeckt, weil aus den Symmetrieverhältnissen dieser Teilchen sich zeigt, hier fehlt noch eines. Dieses Denken in Symmetrien ist also ein ganz wesentlicher Teil der modernen Naturwissenschaft. Und dabei muss man sagen, oder sagen die Naturwissenschaftler selber, wenn alles, was in dieser Welt passiert, völlig symmetrisch ist, wenn auf jedes Energie Plusteilchen, Minusteilchen kommt, Positronen und Elektronen, wenn die Symmetrie komplett ist, dann dürfte es die Welt genau genommen gar nicht geben. Die wird sich nämlich aufheben. Die Welt besteht also nur, sagen wieder andere Physiker, indem die Symmetrien gebrochen werden. Nun, da gibt es noch einiges zu denken. Jetzt komme ich auf diesen Anaxagoras zu sprechen, der fast zum Tode verurteilt, oder er wurde verurteilt, aber er hat in Athen das Weite ergriffen. Das ist der mit der Sonne, die ein glühender Stein sein soll. Dieser Anaxagoras hat jetzt wieder ein Stück weiter gebaut. Der Pythagoras hat die Welt der Seele, erfunden, das ist nicht der ganz richtige Ausdruck, aber die Welt der Seele in das Denken eingeführt. Anaxagoras hat noch eins draufgesetzt. Er hat diese Seele als planenden Geist, als Nous aufgefasst. Na? Wobei die Übersetzung Geist vielleicht nicht ganz zutreffend ist, aber wir haben keine bessere. Also bleiben wir dabei und sagen, er hat den Nuss, den Geist, in die Philosophie eingebracht mit einem ganz kleinen Fragezeichen dahinter. Der planende Geist ist das, was Anaxagoras in die Philosophie eingebracht hat. Er hat nicht nur diesen planenden Geist eingebracht. Er hat das ganze Denken, das dieser planende Geist dann verursacht, in ein sehr schematisches Gerüst gebracht, in ein Begriffsgerüst. Er hat also, man kann fast sagen, das Gerüst dessen geschaffen, auf dem dann später eigentlich eine Naturwissenschaft erst möglich geworden ist. Dieser Anaxagoras hat eine Erkenntnistheorie gehabt, die, jetzt wollte ich gerade sagen, umwerfend ist. Das ist etwas vielleicht zu viel gesagt und zu schwärmerisch, aber er hat gesagt, als kurzer Merksatz seiner Erkenntnistheorie, die Phänomene, also das, was wir sehen, die Phänomene, hier dieses Pult, die Bänke hier, sind eine Sicht auf das Unsichtbare. Und zu diesem Satz hat ein moderner Philosoph, nämlich Schadewald aus Tübingen, gesagt, es ist ein Methodensatz, der gültig geblieben ist für die ganze spätere Wissenschaft bis heute. So Großartiges konnte damals bereits in kürzester Form gesagt werden. Das war also das Denken von Anaxagoras. Sie müssen mir nachsehen, was ich Ihnen sage über die einzelnen Philosophen, sind nur ganz kurze Brocken. Ich kann in der kurzen Zeit Ihnen unmöglich das erklären, wozu mein Seminar brauchen müsste, und das wäre vielleicht noch zu wenig. Aber das, was die Kernpunkte des Denkens dieser Leute sind, auch wenn es ausschaut, dass es etwas mehr unzusammenhängende Begriffe sind, ist das Gerüst, das die Philosophie trägt bis heute. An diesem Gerüst hat keiner der späteren Philosophen gezweifelt. Es wurde benutzt, um weiter darauf aufzubauen. es zu ändern, aber die Einteilung in Materie, in Seele und Geist, das ist bis heute geblieben und beschäftigt unser Denken bis heute noch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Begriff in dieser Philosophie, in diesem Denken, der der Sache Stoff gibt. Die Materie fehlt noch. Auch das hat einer dieser Philosophen gemacht, unter der Überschrift die Vorsokratiker Seelen. Und er hat Leukippos geheißen. Leukipp gelegt. Er war der geistige Vater von Demokrit. Und der Demokrit ist Ihnen sicher bekannt als der Erfinder der Atome. Dieser Atombegriff geht auf Leukipp zurück und war Inhalt seiner Philosophie. Man muss natürlich sagen, dass das, was Leukipp und später Demokrit unter den Atome verstanden haben, etwas ganz anderes ist als das, was man heute unter Atomen versteht. Für diesen Denker waren die Atome noch wirklich unteilbar. Heute sind sie das ja, wie allgemein bekannt ist, nicht mehr. Aber der Begriff, der ist eigentlich damals geschaffen worden. Die Philosophie oder das Denken der Vorsokratiker hat sich also weithin mit dem befasst, was heute Gebiet der Naturwissenschaft ist. Die eigentliche Philosophie, ich sagte es schon ganz am Anfang, die sich mit dem Menschen befasst, die hat dann erst mit Sokrates und seinen Schülern Platon, Aristoteles und so weiter eingesetzt. Ja, unser Thema heißt ja Philosophie einst und heute. Was ist da heute damit los? Ich möchte ein persönliches, auch wieder eine kleine persönliche Erinnerung dazu sagen. Eines der schönen Steckenpferde aus meinem Reitstall ist die Astronomie. Und da habe ich als junger Mann, so um die Abiturszeit rum, mir für, wie war das, für 10, ich glaube damals gab es noch die Reichsmark, da war es noch gar nicht die D-Mark, es war noch die Reichsmarkzeit oder kurz am Anfang der D-Markzeit, konnte man bei der Firma Cosmos einen Linsensatz kaufen. War eine Linse, etwas so groß, Objektiv, dann noch 2 Okularlinsen dazu und der Rest war Pappendeckel und Holz. Und da haben wir das Entfernrohr draus gebaut. Und dann hat man noch einmal weitere 10 Reichsmark oder D-Mark noch einen Trieb sich dazu gekauft, damit die Feineinstellung besser funktioniert. Und das war's dann. Heute habe ich ein modernes astronomisches Ding mit Computer und so weiter. Und mit den Computern, das ist der Grund, warum ich das Beispiel erzählen werde. Wenn ich also da irgendwas einstelle und bin einigermaßen zufrieden, ohne auf Genauigkeit zu achten, ist mein Computer in ein paar Sekunden mit der Rechnung fertig. Wenn ich etwas genauer wissen will, braucht mein Computer, und ich mache die größte Wette, auch der Ihre, schon wesentlich länger. Was soll das eigentlich? Ist Gleichung lösen nicht gleich Gleichung lösen? Das hat mich damals auch beschäftigt. Und dann habe ich mir gedacht, dem gehe ich auf den Grund. Ich habe ein Büchlein gekauft, Grundlagen der Ephemeridenrechnung. Hört sich ganz toll an, ist auch ganz toll. Da sind die ganzen Gleichungen, die schon Kepler beschäftigt haben, drin, nachdem man die Wege der Planeten genau berechnen kann. Kann, wenn man die Gleichungen lösen kann. Und daran hapert es nämlich. Die ganzen Rechenreihen und die ganzen Computer können diese wunderschönen Gleichungen nämlich nicht lösen. Ich weiß, ob Sie schon gemerkt haben. Warum können Sie Gleichungen nicht lösen? Ganz einfach ein Grund, der Computer ist zu klein. Diese Gleichungen mit der ganzen Reihe Unbekannten sind bis heute unlösbar. In der Astronomie und selbst bei so kleinen Sachen wie dem Pendel, das kennen Sie vielleicht, dieses Pendel, das uns chaotisch umschlägt. Keine Mathematik der Welt ist in der Lage, die Gleichungen zu lösen, sie sind zu kompliziert. Deswegen hat man einen Ausweg gefunden, man befasst sich mit Näherungslösungen. Und eine Näherungslösung, die so im groben Ganzen hinhaut, ist dann die Sache, wo die Rechnung in ein paar Sekunden fertig ist. Und wenn ich es genauer haben will, brauche ich halt ein paar Stunden. Unsere ganze Wissenschaft, und das ist im Gegensatz zu dem, was man in den Physikvorlesungen nicht nur der Schule, sondern auch Universitäten zu hören kriegt, ich weiß, wovon ich rede, da wird einem das Weltbild der Physik als etwas wunderbar Abgeschlossenes vorgestellt. Da gab es ja diesen Franzosen, der hat gesagt, gebt mir alle Daten, die in der Welt vorhanden sind, und ich, doch Laplace hat dieser Mann geheißen, und ich kann euch, oder ein Dämon, der Laplace'sche Dämon, mein Dämon, rechnet euch alles aus, was einmal in der Welt passiert. Das war eine schöne Idee, die ist schon von der Theorie her nicht durchführbar, weil niemand die Ansätze hat. Das Zahlenmaterial wäre unermesslich. Und wenn er es hätte, wäre kein Rechner der Welt in der Lage, das Ding auszurechnen. Schon an diesen einfachen Bildern oder Sachen sieht man, dass unsere moderne Wissenschaft nicht nur einige kleine Risse hat, sie ist eine massive Großbaustelle. Ich darf Ihnen zum Abschluss einige kleine Sachen zum Thema Philosophie und auch Wissenschaft heute geben. Und zwar deswegen, weil an diesen Problemen die Wissenschaftler heute arbeiten. Und diejenigen, die es genau nehmen, die landen bei der Philosophie. Ich habe einige Beispiele schon gesagt, den Weizsäcker und so weiter, und nicht der einzige. Nur das vielleicht markanteste Beispiel im deutschen Sprachraum, wo das passiert ist. Sie kennen vielleicht das sogenannte Standardmodell in der Physik mit den vier Wechselwirkungen. Die starke Wechselwirkung, die sich um die Teilchen im Atomkern bemüht, die schwache Wechselwirkung, die sich in der Elektronensphäre des Atoms bewegt, die elektrische Wechselwirkung, die können wir alle aus der Steckdose her, und dann die Gravitation. Wenn ich das Ding fallen lasse, dann fällt es runter. Und diese vierte Wechselwirkung der Gravitation ist bis heute mit den anderen drei nicht vereinbar. Die passt nicht unter einen Hut. Sie passt begrifflich nicht unter einen Hut und sie passt auch von der Mathematik her nicht unter einen Hut. Die Mathematik, die das eine beschreibt und das andere, sind völlig verschieden, sind nicht unter einen Hut zu bringen. In Genf wird, ich sagte das, glaube ich schon am Anfang, wird eifrig gesucht nach diesem Higgs-Boson, nach diesem Teilchen, dessen Entdeckung die Wissenschaft in die Lage versetzen soll, auch diese Schwerkraft endlich in diesen Verband reinzubekommen, um dann die berühmte Weltformel zu haben. Nach dem wird gesucht. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden das Ding in Genf gekostet hat und wie viele Millionen es im Betrieb ständig wieder kostet. Doch das Verhältnis von Aufwand und Ertrag, das ist astronomisch. Wenn man bedenkt, mit welchen einfachen Mitteln Kepler oder Galilei ihre Gesetze gefunden haben, mit ihrem Privatvermögen, und wie heute Milliarden eingesetzt werden. Was kommt raus? Warten wir es ab. Eine dieser schönen mathematischen, ich bin ja eigentlich von meiner Lebenslauf her der Naturwissenschaft sehr zugeneigt. Ich bin also kein Gegner der Physik. Ich habe, das wissen Sie, Herr Friedrich, meine Dissertation über ein Thema der Quantenphysik geschrieben. Ich bin also nicht gegen die Physik eingestellt, aber wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir so tun, als ob die Welt völlig erklärt wäre, als ob wir alles wüssten. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Ein weiteres Beispiel. Da gibt es diese berühmte Schrödinger-Gleichung. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Die Schrödinger-Gleichung beschreibt, will beschreiben, was passiert, wenn man mit einem Elementarteilchen, sagen wir einem Lichtquant, was unternimmt. Das beschreibt die sehr genau. Und das Ergebnis ist eine Wellengleichung. Nur eine Welle braucht hier einen Träger. Wasserwelle hat als Träger Wasser und die Luftwelle hat als Träger die Luft. Und die Schrödinger-Gleichung ist eine Wellengleichung. Was hat die für einen Träger? Keinen hat sie. Manche behaupten, ich habe erst vor kurzem ein Buch gelesen, da behauptet einer Physiker, allen Ernstes, die Schrödinger-Gleichung, die behauptet nichts anderes als die moderne Elektrodynamik. Legen wir es beiseite, das stimmt nicht. Wieder andere sagen, diese Gleichung beschreibt keine realen, diese Wellen sind keine reale Gleichung, sondern beschreiben mathematische Wahrscheinlichkeiten. Diese Deutung ist die berühmte Kopenhagener Deutung und ist eigentlich bei der gegenwärtigen Physikergeneration die vorherrschende Deutung. Also die Welle beschreibt keine keine materielle Welle, keine Realität, sondern beschreibt mathematische Wahrscheinlichkeiten, die man in Wellenform darstellen kann. Da ist man schon sehr nahe bei der Philosophie. Da kann man sich drüber streiten, was alles da möglich ist. Und es gibt von allen diesen Theorien in der Regel nicht nur eine Version, sondern gleich mehrere. Es gibt die Vielwelten-Hypothese, ich möchte nur erwähnen. Auch die geht zu einem halben Dutzend Versionen. Und alle behaupten was Unterschiedliches. Alle auf der gleichen Grundlage der gleichen Mathematik, auf der gleichen Grundlage derselben physikalischen Experimente und Beobachtung. Das ist unsere heutige Physik, eine Großbaustelle, ich sagte das schon. Dann, Sie kennen alle diese Urknalltheorie. Schön, 13,7 Milliarden Jahre besteht diese Welt. Nun, das wissen wir, aber wie lange? Da haben die Astronomen gehofft, dass auf diesen Knall, wenn die Welt sich genügend lang ausdehnt, diese Geschwindigkeit mal irgend nachlässt. Und dann beginnt wieder das Gegenteilige. Und am Schluss kommt dann der Big Crunch wieder. Und da beginnt das Ganze wunderbar von neuem, es läuft so ab, bis in alle Ewigkeit. Von den Physikern macht sich keiner Gedanke, was das eigentlich heißt, bis in alle Ewigkeit. Aber diese schöne Theorie ist auch geplatzt, denn seit 2-3 Jahren haben sie festgestellt, dass die Fluchtgeschwindigkeit im Weltall nicht kleiner wird, sondern größer. Pustekuchen, nichts sich mit dem Zusammenschreiben. Was bleibt eigentlich übrig? Der Zweck meiner Aufzählung, und das ließ ich noch manches sagen, ist nur der, Ihnen einigermaßen in dieser Kürze zu zeigen, dass unsere Welt keineswegs abgeschlossen ist. Und an diesen Grenzen, an denen die Welt nicht abgeschlossen ist, das setzt auch heute noch bei den Leuten, die sich darüber Gedanken machen, die Philosophie ein. Die Techniker und Wissenschaftler, die meinen, sie hätten alles zu verstanden, die werden bald merken, dass sie schlecht dran sind. Jedes Buch, das Sie in die Hand nehmen auf diesem Gebiet, wird Ihnen das gleiche bestätigen. Wenn es nicht gerade von einem ist, der behauptet, die Philosophie sei tot. Wir sind in der gleichen Lage heute eigentlich, in keiner wesentlich anderen Lage, als in der Lage, in der die Vorsokratiker schon gewesen sind. Die haben sich damals Gedanken gemacht, was die Welt trägt. Ist es das Wasser? Ist es die Luft? Ist es das Feuer? Was ist das eigentlich, was die Welt ausmacht? Naja, wir machen das Gleiche. Nur sagen wir statt Wasser oder Luft oder Feuer, sagen wir Elektronen oder Positronen oder sonst irgendwas oder Lichtjahre. Aber die Probleme, die dahinter stecken, sind völlig unverändert und sind die gleichen. Können Sie mir sagen, was Energie ist? Die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, haben wir in der Schule gelernt. Da bin ich genauso hell wie vorher. Keiner weiß, was Energie ist. Man weiß, sie ist unzerstörbar. Ja, gut. Sie ist ewig. Es wird schon kritisch. Wenn sie unzerstörbar ist, muss sie ewig sein. Es kann keiner in der Lage, ich kann in der Lage zu sagen, was damit gemeint ist eigentlich. Philosophie, und das ist das, was ich bei Weizsäcker gelernt habe. Philosophie heißt verstehen, was man sagt. Und wenn ich sage, die Energie ist ewig oder unendlich, dann würde ich gleich zurückfragen, bitteschön, was heißt das? Und darauf bleibt mir die Antwort schuldig. Natürlich, wenn ich zu Zeugen Jehovas gehe, dann kriege ich eine Antwort. Das war es im Wesentlichen. Wir sind heute eigentlich nicht viel weiter als die Vorsokratiker oder als Kant mit seinen berühmten Weltfragen, die er gesagt hat. Was kann ich wissen? Was kann ich hoffen? Was kann ich tun? Was ist der Mensch? An dieser Stelle sind wir heute und da führt uns kein Weg dran vorbei. Und die einzige Möglichkeit ist tatsächlich Philosophie. Das zu bestreiten, das ist vielleicht aus Fakultätsdenken heraus angebracht, aber es bringt uns nicht ein, nichts ein. Und dann, wir haben doch die Mathematik. Warum alles, was in der Mathematik steht, stimmt doch und ist doch wahr? Ja, eben nicht. Die Mathematik ist eine Sprache und sie sagt das aus, was man sagen will. Sie hat nur einen Vorteil gegenüber der normalen Sprache. Es ist in der Mathematik nicht möglich oder sehr schwer möglich, dass man Widersprüche einbaut. Das ist der einzige Vorteil, den die Mathematik uns bietet, dass sie uns eine widerspruchsfreie Möglichkeit gibt, was zu sagen. Ob das, was sie aussagt, richtig ist, ist ein anderes Thema. Sie alle kennen doch die wunderbaren, oder wissen es wenigstens, newtonschen Gleichungen, die Planetenbewegung beschreiben. Naja, das Weltbild von Newton ist seit Einstein außer Kraft gesetzt. Da braucht man andere Mathematik dazu. Trotzdem kann jemand sagen, dass die Differentialrechnung Newtons falsch war. Das ist richtig. Einstein drückt das so aus. Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher. Und sofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit. Es ist die Aufgabe der Philosophie, uns die Mangelsituation unseres Wissens, diese Situation einer Großbaustelle, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und dies ist die vornehmste Aufgabe einer schon etwas voreilig totgesagten Disziplin. Die Philosophie ist immer in der Lage der Vorsokratiker, weil die Welt immer an diesem Punkt steht, weil jede Erkenntnis nur der Anlass für neue Fragen ist. Wir stehen immer noch einer nicht verstandenen Welt gegenüber, denn die Welt ist etwas größer als wir. Dankeschön.
Jetzt. Herzlichen Dank. Wir haben noch wenig Zeit, aber vielleicht haben Sie eine Frage, dann versuchen wir das im Endspurt noch hinzubekommen. Es war sicher sehr viel, was Sie zu hören bekommen haben und sehr dicht, aber vielleicht wollen Sie noch die 3-4 Minuten, die wir noch haben, nutzen, um was zu fragen, zu diskutieren. Oder müssen Sie verdauen? Alles verstanden? Ja? Nein?
Ich wollte Sie nicht erschlagen.
Kurz spät. War sicher viel, ja. Gut, wenn Sie, Ihnen jetzt nichts auf den Nägeln brennt, dann würde ich sagen, gehen wir ja, eine Grundlage fürs Verdauen schaffen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und bis nächste Woche. Dankeschön.
Dankeschön.